seinem Volk, zu seinen Kindern, zu seiner Gemeinde, zu jedem Einzelnen. Er lässt uns nicht allein. Heute ist mein Thema: Erlebe positive Veränderungen. Du willst Veränderung, du brauchst Veränderung. Du musst dich verändern vielleicht. Du sagst, das kann nicht mehr so weitergehen wie bisher. Ich brauche ein Wunder. Dann bist du hier richtig. Bleib bis zum Schluss. Und vielleicht am Schluss weißt du, so geht es. So kann ich Veränderung erleben. So werde ich Veränderung erleben. Aber zuerst einmal herzliche Einladung noch zu den nächsten Veranstaltungen. Das Wochenende steht an. Nichts ist heute mehr so wie früher. Die Welt hat sich so verändert. Nichts ist mehr so wie früher. Also so radikal verändert sich die Welt, wenn ich daran denke, was jetzt noch auf uns zukommt. Vom Golf von Mexiko, das geht um die ganze Welt. Das ist nicht nur irgendwo, da dort unten weit weg von uns. Das wird uns betreffen, wahrscheinlich auch unser Klima. Da erfüllt sich das, was in der Offenbarung heißt. Und die Fische im Meer sterben oder werden sterben. Ein Drittel der Fische, also wir sind ganz nah davor. Denn die Fische saufen auch kein Öl und fahren auch nicht mit Benzin und Öl und Diesel und Teer. So, nichts ist mehr so wie heute, also wie früher. Doch einer, der verändert sich nicht, das kann ich dir jetzt schon sagen, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dann am Samstag, 19 Uhr, es kommt alles so, wie Gott es will, auch wieder. Ich glaube ganz stark an Vorherbestimmung. Gott hat alles geplant, bis ins Detail, sogar deine Haare auf dem Kopf sind nummeriert. Dann, wenn du auferstehst, dass sie wieder alle kommen, wir verlieren vielleicht pro Tag 100 Haare. Und alle 100 Haare, überleg einmal 300 Tage im Jahr, wie viele Haare du verlierst und sie sind alle nummeriert und alle festgehalten. Und dann kommen wieder welche nach und Gott weiß alles. Alle deine Gebeine kommen zueinander. Nach Ezekiel, nach dieser Vision, so wenn die Knochen zueinander finden, findet auch alles andere, was zusammengehört, zusammen. Dann am Sonntag herzlich eingeladen für morgens um 10 Uhr, halte fest an der Hoffnung. Die Hoffnung lässt uns nicht zuschanden werden. Und abends haben wir dann die Gemeindebibelschule. Und da möchte ich auch jetzt einladen, noch den Rest zu lesen, was noch zu lesen ist. Also das Matthäus ist als Matthäus-Evangelium, ein langes Evangelium, sind fast 40 Seiten. Also es wird immer mehr, aber ich versuche mich zu begrenzen, nicht über 40 zu gehen, zwischen 30 und 40 Seiten. Aber es ist sehr viel. Matthäus hat eine ganz starke Botschaft. Also herzlich eingeladen zu diesem Seminar oder Gemeindebibelschule. Und manche haben bisher vielleicht ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. Du hast 3 Jahre Zeit, ich sage es dir. Also wenn du ein Diplom haben willst oder Zeugnis haben willst, also sollst du es machen. Wenn du es nicht willst, lies es einfach durch, verinnerliche das. Es ist nur für dein geistliches Leben. Auch das erfüllt seinen Zweck. So. Ja, und dann nächsten Mittwoch sind wir wieder da. Lebe mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf. Die meisten Leute leben mit dem Kopf. Oder nach bestimmten Gesetzen. Das Herz sollte entscheiden in deinem Leben. Also okay, heute deine Veränderung, die du brauchst. Du brauchst Veränderungen, jeder Mensch braucht es, denn wir möchten irgendwann mal aus dem Teufelskreis rauskommen, in dem wir stecken. Immer das Gleiche, der gleiche Rhythmus, immer die gleiche Prozedur. Oder der Teufelskreis könnte sein, deine Krankheit, dass du einfach sagst, ich möchte einfach mal endlich mal gesund werden. Ich möchte wenigstens einen Tag fröhlich sein. Aus meinem Unglück herauskommen, also verändere dich. Wer möchte nicht Leben in Fülle haben oder sich ständig steigern und nicht absteigen, sondern aufsteigen? Wer möchte nicht aus seinem Leben das Optimale machen, noch mehr? In dir steckt noch mehr drin, als du glaubst, und da solltest du nur alles rausholen mit der Kraft und Liebe Gottes. Wer möchte nicht sein Image verändern? Jeden Tag stehst du vorm Spiegel und sagst, bin ich nicht schön? Oder wer ist der Schönste, die Schönste im ganzen Land? Wir möchten also ein anderes Image haben, einen Outlook. Wir möchten, dass die Menschen ein gutes Bild von uns haben. Wir arbeiten an unserem Image. Also Veränderungen an unserem Image. Und so wie du denkst, so fühlst du dich und so lebst du auch. Wenn du dich schlecht denkst, also ich bin heute so schlecht, so verwuschelt, so verkommen, so verrunzelt, so ja eingefallen. Ich sag dir eines, so lebst du auch eingefallen. Wer möchte nicht sich positiv entwickeln, also erlebe positive Veränderungen. Und es fängt alles, wenn du genau aufpasst heute Mittag, es fängt alles mit deinem Herzen, mit deinem Denken. Das ganze Wochenende ist also dem Herzen gewidmet. Es geht alles vom Herzen aus, wie du im Herzen denkst, so lebst du auch, so fühlst du auch, so entwickelst du dich auch. So, wer möchte nicht von uns über seinen Schatten springen? Veränderungen, wenn ich nur könnte. Wenn ich nur könnte. Wer möchte nicht seine negative Vergangenheit vergessen? Jeder trägt irgendwo eine Hypothek. Du möchtest auslöschen, wenn das bloß nicht passiert wäre, wenn ich da dem und jenem nicht begegnet wäre, wenn das nicht mir über die Quere gelaufen wäre, dann und so weiter. Du kannst deine Vergangenheit auslöschen, aber das passiert alles hier im Kopf. Das passiert hier alles in deinen Gedanken. So wie ein Mensch denkt, so lebt er. Und es fängt irgendwo ganz klein als ein Samenkorn das an. Wer möchte nicht aus der Depression rauskommen oder aus negativen Gewohnheiten oder mit ihnen brechen? Du solltest mit der Sünde brechen. Weißt du, nicht nur, dass du die Vergebung der Sünden bekommst und dass die Sünde ausgelöscht wird, da bleibt noch ein Rest immer übrig. Und die Sünde muss gebrochen werden. Also nicht nur vergeben. Gott vergibt dir alle Sünden, aber du musst mit der Sünde brechen. Diese schlechten Gewohnheiten, was es auch immer ist. Wer möchte nicht abnehmen oder zunehmen? Die einen wollen abnehmen, die anderen wollen zunehmen. Jeder macht irgendwas. Also Veränderungen. Das ist die Botschaft. Wie verändere ich? Die negativen Veränderungen kommen von selbst, da musst du nichts dabei machen. Nur einfach schleifen lassen, sich treiben lassen. Aber wenn du Veränderungen haben möchtest, dann musst du etwas unternehmen. Dann musst du einige Dinge tun, die ich nachher sagen werde. Also wenn du nichts möchtest, du musst nicht sorgen. Dein Untergang steht davor, bevor. Deine Schwierigkeiten werden kommen, da musst du nichts tun. Die Nacht wird kommen, müde wirst du wirst sterben, du wirst ja am Ende stehen und nichts haben. Es wird dir alles zerrinnen, das Bisschen, was du noch hast. Deshalb, die Bibel sagt, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Also Krone hat etwas mit Herrschaft zu tun, mit Macht. Gebrauche deine Autorität, die du hast, ja und nein zu sagen. Du kannst es ja und nein sagen, das liegt also in deiner Macht. Wenn du nichts tust, ja, die Umstände werden so sein, die Zeit wird das alles übrige Wissen bewirken, deine Umwelt. Und natürlich der Teufel, der Spitzbub, der wird auch das Übrige tun. Der ist der Bösewicht, der Urheber alles Verderbens. Wir werden beeinflusst von unserer Umwelt. Zuerst einmal dieses Bild. Also du willst dich verändern, erlebe deine Veränderung. Deine Umwelt beeinflusst. Deshalb, wenn du dich verändern möchtest, ändere deine Umwelt zuerst einmal. Guck deine Umwelt genau an. Die Zeit verändert uns, wir werden immer alle älter. Ich habe noch niemanden gesehen, der jünger geworden ist. Die wollen alle jünger werden, aber die werden automatisch alle älter. Krisen und Katastrophen verändern uns. Unfälle verändern uns. Stell dir mal vor, du brichst dir ein Bein oder die Wirbelsäule oder das Genick oder hast einen schweren Autounfall. Das bleibt nicht ohne Folgen. Kein Unfall bleibt ohne Folgen. Also Unfälle verändern uns, Enttäuschungen verändern uns. Du bist nicht mehr derselbe nach einer Enttäuschung. Entweder bist du ängstlich, eingeschüchtert, bist entmutigt, hast das Vertrauen zu dir selbst verloren oder das Vertrauen zu den Menschen, was auch immer. Der Tod eines Menschen verändert dich, wenn der Vater oder Mutter stirbt oder ein Partner oder Partnerin. Die Krankheit verändert uns. Stell dir mal vor, du hast jetzt irgendeine Krankheit, eine ansteckende Krankheit. Stell dir mal vor, du hättest AIDS. Wie das dich verändert, plötzlich das ganze Umfeld, deinen ganzen Lebensstil, deine ganze Ernährung, alles wird verändert. Also erlebe die Veränderung, ist meine Botschaft. Das Negative verändert uns, was in deinem Leben auch reinkommt. Essen und Trinken verändert dich. Als ich in Indien war, wenn du lange Zeit kein Fleisch isst, nur noch Mandarinen und süße Paradiesfrüchte, am Schluss schmeckst du, riechst wie eine Orange. Also das, was du isst, das bist du. Das, was du isst. Also Essen verändert unser Leben, unsere Gewohnheit, sogar unseren Geruch. Gewohnheiten verändern uns, gute oder schlechte, je nachdem. Die Medien sind Meinungsmacher, zwar auf der einen Seite, aber Meinungen verändern die Leute. Begeisterung, Abneigung und Zuneigung verändert uns. Der Glaube verändert uns. Ganz besonders nach deinem Glauben geschehe. Entweder glaubst du, dass du nicht mehr laufen kannst, dann kannst du nicht mehr laufen. Aber wenn du glaubst, ich kann mit meinem Gott über die Mauern springen, dann springst du es auch. Also der Glaube, das Wort Gottes verändert uns. Herr, spricht nur ein Wort und dein Knecht wird gesund. Also die Predigt verändert ganz besonders auch Menschen, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Und das, was gepredigt wird, das wirst du auch bekommen. Also mir geht es so, was ich predige, das kriege ich auch. Predige ich Erweckung, kriege ich Erweckung. Predige ich Heiligung, kriege ich Heiligung. Oder je nachdem, was du predigst, das, was du verkündigst, was du sprichst, was du bekennst, das verändert dich. Deine Bekenntnisse verändern dich. Das Internet verändert die Menschen ganz besonders heutzutage. Die ganzen Informationen, die auf einen einstürzen, das hat er früher nicht gehabt. Früher hat er ein paar Prospekte gehabt, ein paar bunte Zettel oder Zeitung oder Annoncen. Aber heute die ganze Welt, du kannst alles aufsaugen. Medikamente und Drogen verändern einen, dass einer schlapp ist und sich gehen lässt, besonders bei Depressiva. Drogen verändern einen Menschen. Reisen verändert einen Menschen. Also ich sage jetzt nur, was einen Menschen verändert. Reisen, je mehr du gereist bist und du merkst ganz schnell, ob einer rumgekommen ist oder nie aus Berlin rausgekommen ist. Wenn einer viel rumgekommen ist in der Welt, der weiß, die Welt ist bunter, die Welt ist unterschiedlich, also es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Also Reisen verändert, Lesen und Hören verändert, was du liest. Und das, was du liest, das denkst du auch eines Tages, oder was du hörst, was in deinem Kopf hängen bleibt. Natürlich, andere Menschen verändern dich, Begegnungen mit anderen Menschen. Stell dir mal, du kommst mit irgendjemandem zusammen, das verändert dich, Erfahrungen verändern einen und natürlich unsere Umwelt. Wir werden auch durch unsere Einflüsse, die um uns herum sind, die so ständig auf uns einwirken, so ständig permanent, die uns Gehirnwäsche geben, die diese Dinge verändern. Hör eine Sache 100 Mal. Coca-Cola hat einmal eine Werbung reingemacht in Musik, ganz tief im Hintergrund. Und die Leute haben nicht gemerkt in der Musik, dass Coca-Cola-Werbung drin ist, aber ständig immer wieder so dieser hohe Ton. Oder Satanisten haben Satansanbetung eingebaut, in ihre, ganz besonders die Beatles auch, und im Hintergrund diese Musik, so nur ein paar Piepstöne. Aber du nimmst es wahr in deinem Unterbewusstsein und dein in dem Unterbewusstsein fragst dich, was war denn das eigentlich? Was soll das eigentlich? Und schon allein durch das Fragen, das Nachfragen, das Nachhaken, das verändert den Menschen. Also wir werden von unserer Umwelt mehr verändert, als wir glauben und denken oder uns sogar zutrauen. Also mir macht das nichts aus. Niemand soll sagen, mir macht das nichts aus. Wir Menschen sind wie Chamäleon. Da, wo wir sind, wir nehmen die Färbung an. Grün, rot. Lebe mit Kommunisten zusammen, du wirst auch kommunistisch. Lebe mit Kapitalisten zusammen, wirst auch kapitalistisch. Lebe mit Versagern zusammen, du wirst auch versagen. Also mit Menschen, mit denen wir umgehen, mit wem wir umgehen, mit welchem Typ und Art von Menschen. Oft reichen manchmal Bruchteile von Sekunden und wir treffen eine Entscheidung und sagen, ja, das gefällt mir, das ist so schön. Wenn du nichts tust, wenn du dich treiben lässt wie Treibholz, dann veränderst du dich automatisch, unwillkürlich zum Negativen. Wir verändern uns immer. Also gibt sowas nicht, dass wir uns nicht verändern. Deshalb sagt die Bibel, verliere nicht, was du hast. Bau auf, statt ab. Du wirst deine Reserven verbrauchen. Das ist schon eine Veränderung. Deine Kraft, deine Zeit wird dir genommen. Dein Geld unter Umständen bei bestimmten Hobbys. Du wirst schwächer, gebrechlicher oder natürlich auch stärker. Training verändert dich auch so stark. Wenn du ständig da beim Boxen bist oder beim Rennen oder Trainieren, Training verändert dich. Du wirst also immer mobiler, immer flinker, immer stärker. Das Unkraut gedeiht von selbst, aber auch das Unkraut wird verändert durch das Gute. Durchaus, deshalb sagt Jesus, lasst beides wachsen bis zur Ernte. Komische Stelle, aber es ist wahr. So, mein Thema ist heute, erlebe positive Veränderungen, und zwar auf allen Ebenen. Auf der Ebene des Geistes, auf der Ebene der Seele und auf der Ebene des Leibes. Du sollst also reifer werden. Von Jesus heißt es unter dem Namen zu an Gnade und Weisheit. Bei Gott und bei Menschen. Das ist also die Veränderung, die sogar der Sohn Gottes in Nazareth empfangen und erlebt hat. Auf allen Ebenen sollen wir erfahren Veränderungen. Auch in unserem Gefühl. Paulus sagt, als ich Kind war, da dachte ich kindisch. Kindlich, naiv, einfältig. Aber dann, als ich reifer wurde, mündiger wurde, dachte ich wie ein Mann. Also im Denken können wir uns verändern. Wir werden belesen, reifer. Wir reifen an unserem Willen. Das will ich oder will ich nicht. Wir verändern uns in unseren Finanzen. Entweder werden wir ärmer oder reicher. Auch an unseren Fähigkeiten. Das ist also erlebe. Wir erleben das. Du bist drin und du entscheidest dich so oder so. Du hast die Wahl auch, oft nicht, aber meistens hast du die Wahl, du kannst ja oder nein sagen. Du kannst auch mit wenig auskommen und mit wenig auch glücklich sein. Also Geld ist nicht unbedingt das, was Reichtum ausmacht und Wohlsein ausmacht. Die innere Verfassung ist es, was Wohlsein ausmacht und Reife ausmacht. Die positiven Veränderungen, wenn du willst, dass du sie, wenn du haben möchtest, es geht eigentlich immer meistens bergauf. Da musst du dich anstrengen. bergab geht's von selbst. Aber wenn du etwas erreichen möchtest, dann musst du dich anstrengen. Also positive Veränderungen kommen, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, Nummer eins. In der Gegenwart Gottes also gibt es positive Veränderungen. Es ist ähnlich wie in der Sonne, wie im Licht. Im Keller reift nichts, im Keller wächst nichts, im Keller wird sich nicht viel entwickeln. Aber sobald etwas ans Licht kommt, da blüht alles auf. Wir kommen durch die Gemeinschaft Gottes zur Veränderung, durch Gespräch mit Gott. Er hat mit mir gesprochen. Er hat mit mir gesprochen. Das ist was eine ganz starke Veränderung bei uns wirkt. Wenn du mit Gott abgesprochen hast, abgestimmt hast dein Leben. Wenn du beim Arzt warst und der Arzt dir ein paar Tipps gegeben hat, weißt du, das gibt Veränderungen. Und genauso, wenn du beim Gott warst in der Sprechstunde, dann hast du etwas erfahren, der hat ein paar Tipps gegeben, machen Sie das, machen Sie das, machen Sie das. Und dann gehst du nach Hause, ob das gut ist oder schlecht war, ob du es tust oder nicht. Aber das schafft bei dir Veränderung. Er hat's gesagt, es würde so funktionieren. Deshalb, gib uns dein Wort und send uns dein Wort. Wenn man beim himmlischen Arzt war, mit ihm gesprochen hat, dann weißt du, wo du dran bist, was dein Problem ist. Du kriegst einen Ratschlag oder eine positive Information. Und damit kannst du schon viel anfangen. Mit der Information, die Gott dir gibt. Es ist oft nur ein Stichwort. Aber dieses Stichwort schafft eine positive Veränderung. Du hast etwas in der Tasche, etwas in der Hand, etwas greifbar. Du brauchst ein Wort von Gott. Also, wenn du dich verändern möchtest, bitte Gott um ein Wort für dein persönliches Leben. Herr, was soll ich tun in dieser Sache? Wie soll es mit mir weitergehen? Was ist dein Wille? Durch gute Gespräche werden wir zum Positiven verändert, bekommen eine neue Einstellung, lassen uns beraten, also von fähigen Leuten, Experten und dergleichen, wenn die uns beraten, bekommen wir ein neues Denken, ein neues Selbstbild von uns, von der Sache, eine neue Sicht. Und diese Dinge verändern uns, wenn du die Dinge plötzlich anders siehst. Was viel Veränderung bei einem Menschen oft schafft, ist, eine Nacht mal drüber zu schlafen. Also wenn du Probleme hast und jemand greift dich an und du solltest jetzt sofort zurückschießen, Christen sollten nicht so schnell zurückschießen, die sollten sich dreimal überlegen, welche Waffe sie da einsetzen werden, wie sie reagieren sollen. Denn letztendlich, meine Reaktion entscheidet über meine Situation. Ich kann natürlich alles dramatisieren. Ich werde es nie vergessen, mit dem Kratzer in Paris, an meinem schönen neuen nagelneuen Auto, 3 Wochen alt, da fährt doch so ein Franzose da vorbei und streift mich. Kein großer Kratzer, aber ich mache so ein Theater, dass der Polizist kommt und fragt, wie viele Tote sind hier. Also und ich werde sogar noch selbst bestraft, wenn ich nicht den Verkehr, dass ich aus dem Verkehr das Auto raushole. Und dann, ich bin den Rest der Zeit nur noch mit der Metro gefahren, weil ich gedacht, ich lasse mich nicht nochmals anfahren. Aber du siehst, Verletzungen, wie geht man mit einem Kratzer um? Man kann alles dramatisieren und du kannst jede Geschichte deines Lebens dramatisieren und das verändert dich. Dass du sagst, ich gehe nicht mehr nach Paris. Und dann als du nach 1 oder 2 Jahre später gesagt, und jetzt fahre ich erst recht nach Paris. Und werde im Straßenverkehr mehrere Runden drehen dann dort an diesem Siegesplatz und lass mich nicht unterkriegen. Weißt du, du veränderst dich, wenn du sagst, ich mache es trotzdem. Das hat mich fix und fertig gemacht. Das hat Schweiß mir getrieben und mich fast wahnsinnig gemacht, dass mir der ganze Paris-Aufenthalt verdorben wurde, nur wegen diesem einen Kratzer. Und du siehst, so kann einem das Leben vermiest werden, verändert. Da sitzt im Hotel und sagt, ich gehe nicht raus, ich guck lieber zum Fenster runter. Oder dann das nächste Mal, jetzt fahre ich erst recht. Meine Frau hat mal einen Autounfall gehabt, ist gegen eine Birke oder an eine Birke vorbeigefahren und mitgenommen und das Auto demoliert und zum Totalschaden gebracht. Und lange Zeit hat sie so eine Horrorvision gehabt. Dann wollte sie sogar einen Verein gründen zur Abschaffung der Bäume am Straßenrand. Aber wir haben dann hin und her gesagt, Heidi, du musst jetzt, und sie ist nicht mehr im Auto reingestiegen. Sie hat gesagt, also überall, wo Bäume sind, ich fahre keine Alleen. Und wir sind hier nach Brandenburg dann gekommen, lauter Alleen. Und jetzt fahren wir erst recht. In Stuttgart hatte ich eine liebe Schwester, die hat einen Autounfall gehabt mit 25 Jahren. Und du weißt ja, was ein Führerschein kostet. Autounfall gehabt und weil sie nur einen Autounfall hatte, hat sie gleich einen Führerschein abgegeben. Sie traut sich nicht zu, sie möchte nicht auf der Straße sterben. So, aber wer garantiert dir, dass du nicht auf der Straße stirbst? Also du siehst, Unfälle können uns so prägen, dass wir nichts mehr machen. Furcht kann uns prägen. Also Furcht verändert uns aus Angst vor gewisse Dinge, vor Bäume oder vor Unfall, vom Sterben, aus Angst vor Sterben, weil du schon jemanden gesehen hast, wer stirbt, und du siehst, wie manchmal Menschen sterben, dann sagst du, nee. Und dann aus Furcht vor dem Tod, dann unternimmst du alles Mögliche, dein Leben so ein bisschen zu verlängern, und was du auch tust, möchtest, manche gehen nicht einmal auf den Friedhof mehr. So. Was verändert dich? Ein positives Gespräch, Seelsorge kann dich zum Positiven verändern, dass du mal aussprichst, dass Dinge aussprichst, und was du ausgesprochen hast, daran bist du nicht mehr gebunden. Also du musst nur die Sachen aussprechen und du bist frei von diesen Sachen, die können dich nicht mehr belasten. Flüche können dich belasten, falsch programmieren. Wenn du mit jemandem positiv gesprochen hast, der dich erbaut hat, ermutigt hat, und für mich ist persönlich Wirken des Heiligen Geistes, wenn Menschen einen ermutigen. Wenn du entmutigt bist, ist es immer vom Teufel. Jede Entmutigung ist vom Teufel, aber Ermutigung ist von Gott. So, wenn du mit jemandem gesprochen hast, der dich aufgebaut hat, der dich getröstet hat, gesagt, komm, bei mir ist auch so, oder wir haben das auch, solche Probleme, wir machen das Fenster nicht auf in der Zeit, was bei uns raucht und was anbrennt. Oder wir finden einen anderen Weg, eine andere Lösung. Du hast das Gefühl, ich bin verstanden worden. Also die Leute verstehen mich. Ich bin ihnen nicht egal. Das hilft viel. Verstehst? Manchmal denkt man, da muss was Großes passieren. Nein, du musst nicht im Lotto gewinnen, sondern du musst nur verstanden werden. Das verändert deine Umgebung schon. Ich bin verstanden worden. Und dann ganz besonders, wenn Gott dich versteht. Wenn du Gott dein Kummer, dein Leid, deine Sorgen, deine Not ausgeschüttet, ausgebreitet hast, und dann ergibt dir ein Bibelwort und sagt, mein Kind, ich bin mit dir. Ich werde dich nicht verlassen und nicht versäumen. Ich werde dich mit meinen Augen leiten. Und das bekommst du als Rema zu dir persönlich. Du weißt, Gott steht hinter mir, der gibt mir auch die Kraft, dass Gott hat es gewollt. Und Gott wird auch das Vollbringen mir schenken. Die Gewissheit, Gott steht hinter mir, das verändert meine Umwelt. Wenn ich weiß, ich bin von Gott berufen, Gott hat mich hierher gestellt und ich kann nicht anders, das gibt mir Kraft. Da stehe ich über die Dinge. Gott verändert mich auf allen Ebenen des Lebens, egal auf welcher Ebene ich gerade stehe, selbst wenn ich im Keller bin. Gott hat mich als ganzen Menschen erlöst, mit Seele, Geist und Leib. Also nicht nur, dass mein Körper erlöst ist, oder nur meine Seele erlöst ist, oder nur mein Geist erlöst ist zu billig. So, der ganze Mensch, der ganze Kerl ist erlöst worden. Komplett. Und deshalb, Gott arbeitet auch an meiner Wiederherstellung komplett. Die Veränderung, die komplette Wiederherstellung, das bezieht sich auf den ganzen Menschen, auf allen Ebenen. Und es geht nicht von heute auf morgen manchmal. Also wer das glaubt, dass es von heute auf morgen passiert, der lebt im Schlaraffenland, aber nicht in Deutschland. Der ist auf dem falschen Planeten oder im falschen Film. Es ist ein Prozess. Die Wiederherstellung, diese Veränderung ist ein Prozess. Wir werden von Tag zu Tag erneuert, sagt die Bibel. Also nicht auf einmal, von Tag zu Tag. So in Salamischeiben, Stück für Stück. Der verlorene Sohn, als er nach Hause kam, der wurde auch komplett wiederhergestellt. Verändert natürlich, nicht mehr bei den Schweinen. Diese Geschichte ist so gewaltig, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Er bekam alles wieder zurück, was er verloren hatte. Seine ganze Welt hat sich verändert. Der mieft nicht mehr nach dem Schweinestall. Das wird er parfümiert. Und du weißt ja, wie schwer es ist, wenn du im Schweinestall warst. Um wieder diesen Geruch rauszukommen. Stell dir mal vor, nur einen Tag im Schweinestall. Und er war ein Teil seines Lebens dort unten. Wie das alles so riecht. Kleider riechen. Die Poren sind voll vom Gestank. Diese Wiederherstellung. Sein ganzes Umfeld hat sich verändert. Seine Arbeit hat sich verändert. Anstatt jetzt Schweine zu hüten, hütet er Rinder oder Schafe. Sogar sein ganzer Geruch hat sich verändert. Er stinkt nicht mehr. Lazarus, er stinkt. Verstehst du? Denk an diese Geschichte. Dieser Todesgeruch ist nicht mehr da. Er wurde wieder der Alte, wie er vorher war, als er wegging, bevor das alles passiert in seinem Leben. Und so, Gottes Plan mit dir und mit uns ist, dass wir so wiederhergestellt werden, dass wir diese Ebene erleben, wie es am Anfang war, wie Gott es am Anfang gewollt hat. Vielleicht weißt du das gar nicht, wie Gott dich gewollt hat, weil dann dazwischen schon so viel anderes passiert ist. Du bist schon auf der Leprastation geboren. Du bist ins Gefängnis schon zur Welt gekommen, geistlich gesprochen. Du bist schon im Armenhaus zur Welt gekommen. Du weißt wahrscheinlich gar nicht anders, wie das Leben aussieht. Oder der Prinz, Der weiß auch gar nicht, wenn er im Schloss aufgewachsen ist, wie der Leute auf der Straße, was sie fühlen und empfinden. Also du bist, wir sind eigentlich schon falsch auf die Welt gekommen, mit einem Bein zu früh oder zu spät. Und jetzt müssen wir lernen, das richtige Leben zu leben. Also bei diesem verlorenen Sohn, sein Umgang wurde radikal verändert. Statt plötzlich oder andere Gespräche oder der Vater, der Bruder, die anderen Knechte, der knurrende Magen ist vorbei. Da hat sich so viel verändert. Sein Essen hat sich verändert. Er lebt nicht mehr vom Fraß. Seine Sprache. Viele Leute, wenn die sich bekehren, die müssen nicht nur geistig getauft werden, dass sie neuen Sprachen sprechen, sondern sie müssen auch die alte Schweinesprache abgeben, die Stallsprache. Viele Leute, die sind noch im Stall, die haben die Stallsprache mitgenommen und du weißt, was diese Stallsprache ist. Vulgäre Sprache. Das ganze Benehmen hat sich bei dem Jungen verändert. Er wurde ein ganz anderer Mensch, lebte einen ganz anderen Stand. Also sein ganzes Umfeld verändert sich. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er ist wieder im Leben. Er ist wieder im Land der Lebendigen. Sobald du zu Gott kommst, mit Gott Berührung bekommst, mit diesem Vater im Himmel Berührung bekommst, findet bei dir ein ganz gewaltiger Wechsel. Du bist eine neue Schöpfung. Es ist nichts mehr wie früher. Darf nicht mehr wie früher sein. Da muss es Veränderungen geben. Also wenn sich nichts verändert, hast du gar nicht auch richtig bekehrt. Es muss eine Veränderung irgendwo geben. Ein Einst und ein Jetzt oder ein Jetzt und ein Einst. Du hast andere Interessen. Du dienst einem anderen Herrn. Bisher hast du dem Teufel gedient und der Sünde. Wenn du zum Herrn gekommen bist, hast du einen anderen Befehlshaber. Jemand anders kommandiert dich. Du hast einen anderen König, bekommst neue Aufträge, andere Aufträge, reagierst auf ganz andere Signale. Diese Veränderung ist so radikal, dass du plötzlich auf Gott hörst. Wer aus Gott geboren ist, der hört Gottes Stimme. Der weiß, wie Gott spricht. Und gleichzeitig, wenn du zu Gott kommst und dich richtig bekehrst, du hast auch gleichzeitig andere Feinde. Als Kind Gottes hast du gegen Gott gekämpft. Und jetzt kämpfst du gegen den Teufel. Plötzlich, ja, du hast die Fronten gewechselt. Also eine Veränderung. Du kämpfst jetzt in eine andere Richtung. Einst bist du Gott weggelaufen, jetzt läufst du auf Gott zu. Du hast eine andere Geschichte plötzlich, ein anderes Ziel, einen anderen Weg. Du hast auch andere Freunde gleichzeitig. Deine Feinde werden deine Freunde. Deshalb liebe deine Feinde. Also bisher warst du als Gottloser, hast Gottes Kinder gehasst, also ich möchte mit diesem Frömmler, mit diesen Betbrüdern und Betschwestern nichts zu tun haben, warst so radikal bist, gleich wenn du jemanden gesehen hast mit dem Kreuz, gleich einen Umweg gemacht. Und jetzt, ach, der ist ja auch ein Christ, der trägt auch ein Kreuz. Oder der betet auch, liest auch in der Bibel. Du hast andere Quellen, aus denen du schöpfst. Für dich sind andere Dinge Realitäten. Paulus sagt, was ich früher so liebte, was ich so vernarrt war, ist jetzt für mich Kot. Sein Leben hatte ganz andere Prioritäten. Also Veränderung auf der ganzen Ebene. Totale Veränderung. Also plötzlich hat sein Leben einen ganz anderen Zweck. Zuerst hat er Jesus bekämpft und 3 Tage später predigt er von Jesus. So eine gewaltige Veränderung. Gut, er hat sein Theologiestudium gehabt. Judaismus, Pharisäertum, das Gesetz, da kannte er Jesus als sein Feind und Widersacher. Jetzt hat er nur noch alles umgepolt und andere Vorzeichen gesetzt und hat weitergemacht und hat den Juden bewiesen, dass Jesus der Messias ist. Zuerst hat er bewiesen, dass er nicht ist und jetzt beweist er, dass er ist. Also Bekehrung ist ein ganz radikaler Einschnitt in unserem Leben. Sobald du eine neue Schöpfung bist oder wirst, bist du aus einem ganz anderen Material. Ganz anderes Material, aus ganz anderen Stoff. Hast einen ganz anderen Geist in dir, also Seele, Geist und Leib. Lebst nach einem ganz anderen Programm. Funktionierst nach ganz anderen Systemen und Gesetz und bist ganz anders organisiert. Und fängst dein Leben ganz neu zu organisieren und zu planen. Gott ist ein Gott der Ordnung und du beginnst jetzt in der Ordnung Gottes zu leben. Veränderung auf allen Ebenen. Das, was du vorher nicht mochtest, das magst du jetzt. Das, was du vorher nicht liebtest, das liebst du jetzt. Und das, was du vorher liebst, das hast du jetzt. Und deshalb, wer nicht absagt allem, was er hat. Du lebst jetzt aus dem Wort Gottes und zwar durch jedes Wort, das durch den Mund Gottes gegangen ist. Du durch die Gemeinschaft mit Gott. Du kannst gar nicht genug Gemeinschaft mit Gott bekommen. Dann fragst du, wo ist die nächste Versammlung? Du gehst hier in die Versammlung, hörst Radiopredigt, Fernsehpredigt, Telefonpredigt, Internetpredigt. Du schluckst alle Predigten, weil du sagst, ich möchte so viel wie möglich lernen. Meine Zeit ist viel zu kurz. Natürlich kannst du nicht alles lernen. Und du solltest nur das lernen, was Gott dich lehrt. Das ist so wichtig, dass du nur das lernst, was Gott dich lehrt. Aber jetzt wirst du von Gott belehrt. Plötzlich, vorher musstest du alle Bücher wälzen und studieren und büffeln und Bänke drücken. Und jetzt wirst du von der Salbung, vom Heiligen Geist belehrt. Du bekommst eine ganz andere Belehrung. Du wirst ganz anders inspiriert. Vorher hast du immer fragen müssen und vorher hast du immer wieder büffeln müssen. Und jetzt plötzlich, du wirst inspiriert vom Heiligen Geist. So. Du lebst aus der Gemeinschaft mit Gott und erst daraus und dadurch wirst du echter Mensch. Ohne Gott sind wir nur halbe Menschen. So wie Mann ohne Frau ein halber Mensch ist oder Frau ohne Mann, so ist der Mensch ohne Gott nur ein halber Mensch. Dir fehlt etwas Wesentliches, etwas Entscheidendes. Also, wir sollten drüber nachdenken. Diese komplette Veränderung passiert, wo ein anderer Mensch in deinem Leben hineinkommt. Plötzlich ist er da und plötzlich spricht er mit dir, will was von dir, durchkreuzt deine Pläne, deine Ideen, müsstest plötzlich halbieren alles, Gott muss seine Sache halbieren mit dir und du mit Gott. Das ist die erste große Ebene der Veränderung. Du wirst ein vollkommener Mensch plötzlich, du merkst, ich bin nicht mehr allein. Du findest so eine Ganzheit, so original eigentlich, was du nicht kannst, kann der andere und was der andere nicht kann, kannst du. Denn Gott erlebt dein Leben, das wahre Leben. Eigentlich die komplette Regenerierung, Überholung deines Lebens erlebst du, wenn Gott in dein Leben hineinkommt. So wie ein Mensch, wenn der in dein Leben hineinkommt, du wirst plötzlich, ja, hast eine Ergänzung. Dann hast du nicht nur zwei Augen, sondern vier Augen. Nicht nur zwei Ohren, sondern vier Ohren. Du hörst mehr und du siehst mehr, du verstehst mehr. Alles ist doppelt. Du wirst also bei Gott, wenn er in dein Leben hineinkommt, komplett regeneriert. Wiedergeburt nennt man das. Du lebst plötzlich auf, denn dein Leben bekommt einen Inhalt. Durch Gott wirst du ein ganzer Mensch, denn Gott ist deine Ergänzung. Also diese komplette Überholung, Gott ist deine Ergänzung. Du wirst vervollständigt, vollendet und du kannst nicht mehr haben als du und Gott. Du plus Gott. Mehr gibt es nicht in dieser Welt. Du plus Gott. Gott ist die Erfüllung, die Ausfüllung deines Lebens. Jede Nische wird ausgefüllt, alles was noch drin ist. So wie ein Wasser. Wie das Wasser. Wenn das Wasser in einen Krug, in ein Gefäß hineinkommt, füllt jede Ecke, jeden Winkel aus. So ist, wenn Gott in dein Leben hineinkommt, da wird jeder Winkel deines Lebens ausgefüllt. Da bleibt nichts leer. Will überall rein und dringt hinein in unser Leben, in jede Pore. Menschen, die Jesus begegnet sind, die wurden plötzlich so sehend. Begreife das. Was bedeutet, wenn ein Mensch sehend wird? Wenn er bisher blind war, kein Licht gesehen hat und nichts, seinen Zustand nicht gesehen hat. Wenn du blind bist, stell dir mal vor, du ziehst dich an und du weißt nicht, wie du dich zugeknöpft hast. Das sind alle Knöpfe. Du kannst natürlich schon die Übung kriegen, dass du lernst, richtig zuknöpfen. Aber du bist so behindert. Viele Menschen wissen nicht, wo die Flecken sind, dass sie schmutzig sind, dass Blinde, die sehen nicht die Flecken, sehen nicht, ob sie richtig frisiert sind, sehen nicht, ob sie sauber gewaschen sind, die denken, dass sie das sind. Ich denke nur an den blinden Bartimäus, der schrie, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und die geheilten Blinden, das ist interessant zu beobachten, die haben schnell gemerkt, dass sie nackt sind. Plötzlich waren sie angezogen, saßen zu den Füßen Jesu, stimmte plötzlich ihr ganzes Umfeld. Plötzlich war bei ihnen eine Veränderung. Die wussten, was man macht und was man nicht macht. Was mit ihnen stimmt und nicht stimmt, was bei ihnen falsch und verkehrt war. Wenn du blind bist, merkst nicht, ob die Hose zu kurz oder zu lang ist oder die Ärmel zu kurz oder zu lang sind. Du hast keinen Überblick über dein Leben. Aber in dem Moment, wo der Herr in deinem Leben kommt und dich sehend macht, hast du Überblick über dein ganzes Leben. Siehst du, wie du aussiehst, wo es noch Schmutz ist, wo du verlumpt bist oder wo ein Riss ist, wo ein Kratzer ist. Und dass man so nicht herumläuft. Und dann kannst du die Dinge korrigieren und beziehungsweise verändern. Also Gott öffnet dir die Augen, das ist die große Veränderung. Du siehst die Dinge, wie sie richtig ist. Du wirst ein Realist. Christen also werden Realisten. Plötzlich sehen, was die anderen gar nicht gemerkt haben. Wie kann er da so kleinkariert sein? Wir sind nicht Pharisäer, aber wir sehen die Dinge, wie sie sind. Jesus kam, um dich zu restaurieren und uns eigentlich und unser Leben neu zu ordnen und in Ordnung zu bringen, was nicht in Ordnung ist, das Krumme zu begradigen. Wie die Bibel sagt, er wird das Höckrige niedrig machen und das Niedrige hoch machen und erhöhen. Er wird also Ausgleich in unserem Leben schaffen, das ist der Herr, was er macht. Das geknickte Rohr wird er nicht brechen, sondern er wird es stabilisieren. Und der Herr weiß ganz genau, wo der Bruch in unserem Leben ist. Das ist die große Veränderung, dass er plötzlich den Bruch behandelt. Und wir haben alle irgendwo einen Knacks. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben irgendwo einen Knacks in unserem Leben und das muss in Ordnung gebracht werden, begradigt werden, die Schieflage in Ordnung gebracht werden. So, wenn du einmal stehst, dann stehst du. Und wenn der Herr dich auf die Beine gestellt hat, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das ist diese große Veränderung. Jetzt kommst du nach Hause mit deinem Bett, deiner Liegematte. Ja, was ist mit ihnen passiert? Wo waren sie? Ja, ich bin bei Jesus gewesen. Jesus hat mich geheilt. Und du bringst deine Matratze nach Hause. Bist verändert. Die Blinden, die Kranken, die Lahmen, die waren bei Jesus und Jesus brachte sie auf die Beine. Das ist die Veränderung, dass du plötzlich stehst, dass du wieder selbst gehst. Dass du, was Jesus eigentlich macht, ist nichts anderes, Hilfe zur Selbsthilfe. Er bringt dich auf die Beine, aber gehen musst du selber. Er öffnet die Augen, aber schauen musst du selbst. Er öffnet dir die Ohren, hören musst du selbst. Also er gibt den Anstoß, er zündet das Feuer an, aber du musst fürs Brennholz sorgen. Jesus kam, um unserem Leben Stabilität zu geben, dieses geknickte Rohr, Durchhaltevermögen zu schaffen in unserem Leben, uns die Kraft zu geben, dass wir ja stehen bleiben, nicht weglaufen. Er ermutigt uns immer wieder durch sein Wort. Wenn wir zu Jesus kommen, hat unser Leben eine echte Orientierung, dann weiß ich, wo es lang geht. Der Blinde weiß das nicht. Der rennt mal da, verläuft sich, verirrt manchmal, das ist der Weg, dass er verloren geht. Wenn du zu Jesus kommst, da gibt es Veränderungen auf der ganzen Ebene. Du hast also Führung und Leitung. Du gehst nach Gefühl, aber nach einem ganz anderen Gefühl. Nach einem inneren Gefühl. Dann streckst du den Finger und guckst, aha, wo ist Norden? Und du orientierst dich nach dem Thron Gottes. Mach ich. Ich bin nur mit dem Finger durch ganz Brüssel mal gefahren. Wollte mal beweisen, ich wollte nicht unten den Tunnel fahren, ich wollte durch die Stadt fahren. Und immer dem Schatten nachgefahren, immer wo das Licht gefallen ist. Immer dem Licht nach. Wenn du siehst und das Gefühl hast und du Orientierung hast, und wenn du Orientierung hast, kommst du überall durch. Du findest, du drehst dich vielleicht mal im Kreis, und dann aber findest du durch. Ich habe Brieftauben gezüchtet, zeitlang, als Hobby und Spaß eigentlich. Das erste, wenn ich so Brieftauben zum Flug gebracht habe, das, wenn man sie losgelassen hat, das, was die Taube macht, die dreht eine Runde, da wo sie losfliegt, und dann nimmt sie die Richtung, wo sie fliegen soll, muss. Also, und so soll auch Christ sein, diese Veränderung, eine Runde. Am Anfang musst du dich vielleicht orientieren, wo bin ich? In was für eine Kirche, Sekte, Religion oder was weiß ich, Bewegung, was es auch immer ist, drehst eine Runde und dann findest du deine Richtung und deinen Weg. Und dann fliegst du nach Hause. Ich habe sogar einen Preis mal gewonnen. Meine Taube ist von Holland bis nach Bayern geflogen und war die erste. Und deshalb weiß ich, dass die so machen. Zuerst eine Runde drehen. Und du musst am Anfang eine Runde drehen, das wird dir nicht erspart werden. Du musst zuerst einmal dich fragen, was ist, wo bin ich jetzt, was ist dran? Und dann, nachdem du weißt, wo du dran bist, gehst du deinen Weg. Dann beginnst du auf das Wesentliche, dich zu konzentrieren. Wenn Jesus in deinem Leben ist, bist du frei. Aber du bist noch nicht frei gekommen. Du musst jetzt dich orientieren. Wohin will der Herr mich haben? Du wirst vom Geist Gottes inspiriert. Dein Leben hat eine neue Form des Lebens. Also jeder, der sich zu Jesus, an Jesus wendet, wie auch immer. Wie viele in Aufnahmen, Johannes 1,14, wie viele in Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Du bekommst plötzlich Macht, die Autorität, dieses Gefühl, ich werde Kind Gottes. Ich entwickle mich zum Kind Gottes. Vielleicht bin ich nicht vom ersten Augenblick ein vollkommenes Kind Gottes. Aber ich werde mündig, ich werde reif, ich werde erwachsen, ich werde, was ich werden soll. Und ein Kind Gottes schaut nicht mehr auf die Vergangenheit. Wenn der erlöst ist, ist er erlöst vom Wesentlichen, seine Vergangenheit. Der trennt sich davon. Er hat Zukunft. Er schaut nicht auf das Zeitliche, was da ist. Die Gegenwart, er schaut auf das Ewige, auf das Bleibende. das Vergangene und Vergängliche stört ihn nicht, er schaut auf das Unvergängliche. Jesus ist der, in unserem Leben Balance bringt. Das sind gewaltige Veränderungen, Leute. Ich stehe auf meine Füße. Ich könnte auch auf alle vier kriechen. Aber wenn Jesus in mein Leben kommt, stehe ich auf meine Beine und ich habe das Gleichgewicht, kann das Gleichgewicht halten. Menschen ohne Gott können das Gleichgewicht nicht halten. Die sind entweder in diesem Extrem oder in einem anderen Extrem. Entweder Halleluja oder zu Tode betrübt. Aber ein Christ, der kann Halleluja und zu Tode betrübt, alles in einem. Deshalb ist es nach der Auferstehung das Verrückte bei den Aposteln und Jüngern Jesu, die weinten vor Freude. Wie macht man das? Frag mich bitte. Nicht, ich kann es dir nichts antworten. Vor Freude weinen. Das ist genauso, als wenn du in Lotto gewinnen würdest. Du würdest gleich springen und schreien. Und natürlich kommen nachher diese ganzen Geier und holen das Geld dir ab. Deshalb so still zu bleiben, ruhig zu bleiben, wie es auch immer ist. Okay. Jesus bringt also Balance in deinem Leben. Wir schauen und hören mehr und mehr Gott in unserem Leben, die Stimme des Heiligen Geistes, des guten Hirten. Der Glaube an Gott hat Auswirkungen bei uns, und zwar auf den ganzen Menschen, auf unser Gehabe. Plötzlich schläft man nicht mehr so lange, da steht man auf, weil du hast sowieso keine Zeit zum Beten und musst die Zeit zum Beten nehmen. Wo kriegst du die Zeit? Du musst entweder später schlafen gehen oder früher aufstehen. So, dann musst du deinen Ausgleich schaffen irgendwo in deinem Leben und vieles andere Dinge. Dir wird vieles nicht erspart, du musst also jetzt die Balance suchen. Und du gehst auf einem anderen Weg nach Hause, nicht so wie du hierher gekommen bist. So wie die Weisen, nachdem sie Jesus angebetet haben, sie gingen auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Wenn wir gläubig werden, übernimmt Gott die Kontrolle in unserem Leben, hat das letzte Wort. Also gewaltige Veränderungen, sag nicht, ach, da tut sich nicht viel. Viele Menschen checken gar nicht, was sich bei ihnen alles so tut, wenn sie Christen werden. Eigentlich in der Bibel heißt es, siehe, ich mache alles neu. Plötzlich verändern sich Dinge in deinem Leben, das brauchst du nicht, das brauchst du nicht, das brauchst du nicht. Dann fragt man sich überhaupt, was brauchst du denn noch? Oder darauf kann ich verzichten. Also das sind Dinge in deinem Leben, die dann plötzlich, ja, du so ganz langsam ablegst und abschüttelst, was Neues kommt auf. Wenn der neue Saft in dir steigt, dann musst du dich auch gar nicht groß anstrengen mit den alten Gewohnheiten. Das fällt von selber ab. Ich habe ein Problem gehabt als junger Christ. Ich habe viele Probleme gehabt als junger Christ, aber ganz besonders habe ich gesagt, ich muss mehr beten, ich muss mehr beten, ich muss mehr beten. Und dann habe ich mehr gebetet, aber passiert ist nichts. Je mehr ich gebetet habe, desto schlimmer wurde, desto mehr habe ich meine Probleme gesehen, was mit mir los ist. Dass das da nicht stimmt und dass ich ein Schwächling bin, Feigling bin und was weiß ich, was ich so alles bin. Und dann bin ich draußen, es war so Märztag, weiß noch heute, bin draußen, aber damit niemand sieht, dass ich bete, habe ich so einen Stock genommen und einfach so in der Luft ein bisschen rumgefuchtelt und gespielt. Und dann erwische ich mich, wie ich so die Blätter abklopfe von der Eiche. Auf unserem Grundstück war eine große Eiche. Ah, das muss weg. Und das muss weg. Und einfach nur Spaß gehabt, Blätter abzuklopfen. Und plötzlich spricht der Heilige Geist. Johannes, was machst du? Und dann rede ich, habe einen Dialog mit Gott. Das ist Gespräch mit Gott. Und das ist Beten. Beten ist ein Dialog mit Gott. Mit Gott sprechen. Nicht nur, ich bete. Und ich sage, Herr, hilf mir, ich komme nicht weiter, bitte steh mir bei. Das habe ich immer bis jetzt gemacht. Und rede, klopfe und dann sagt er, was machst du? Ich sage, ich klopfe die Blätter ab. Und dann sagte eine Stimme zu mir, und ich war bestimmt nicht im Biologieunterricht dort und nichts, aber plötzlich eine Stimme sagt, warte, bis der Saft im Frühjahr kommt. Wenn der neue Saft aufsteigt, fallen die trockenen Blätter von selbst ab. Und ich habe die Antwort gehabt auf mein Gebet. Ich muss nur warten, bis der Frühling kommt, bis der neue Saft hochsteigt. Dann, und da kriege ich zwar auch ein paar Blätter ab, ein paar trockene Blätter, aber klopf mal von einer Eiche die ganzen trockenen Blätter ab, dann schaffst du den ganzen Frühling und wirst doch nicht fertig. Da bleibt immer noch was übrig. Aber wenn der Frühling, wenn der Saft kommt, der Heilige Geist kommt, die Kraft Gottes kommt, da fällt alles von selber ab. Das war für mich eine Antwort von Gott, eine Offenbarung. Es hätte genauso im Johannesevangelium stehen können. Aber, weißt du, Gott will dich aufklären, er wird dich lehren. Die Salbung ist es. Du kämpfst, du betest, du bist im Dialog mit Gott und das verändert dich. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe nicht mehr gegen diese Untugend und jene Untugend gekämpft, wovon ich eine ganze Menge hatte, sondern habe ich gesagt, Heiliger Geist, komm in mein Leben, erfüll mich mehr und mehr. Und habe ich ganz anders gebetet, ich habe nicht gebetet, Herr, nimm das weg, sondern Heiliger Geist, erfüll mich, mach mich voll. Und dann fing ich an zu beten. Das, was die Jünger am Pfingsten hatten, waren voll Heiligen Geistes. Nicht mehr die Feiglinge, sondern Petrus und die Elf traten auf. Da sind die Blätter von selbst abgefallen. Und das ist mein Geheimnis, was ich entdeckt habe. Ich muss nicht kämpfen. Wenn der Heilige Geist in mir ist, kämpft Gott für mich und arbeitet für mich. Das ist Energie, Gott in Arbeit. So, du kannst dich richtig entwickeln, wenn der Geist Gottes in dir arbeitet. Dann wirst du von innen her verändert. So, du kannst dich erst richtig entfalten, wenn zuerst mal deine Umwelt und Umfeld verändert ist. Aber da kannst du lang arbeiten. Das Beste ist, brich mit der Sünde, das ist das eine, aber brich auch mit falschen Freunden. Es gibt so viele falsche Freunde. Falsche Berater. Die Bibel sagt, sitzt nicht, wo die Gottlosen sitzen oder wo die Spötter sitzen, Psalm 1. Das heißt, zuerst einmal, wenn du was erleben möchtest, wenn du Veränderung erleben möchtest, geh raus von der falschen Freundschaft, von der falschen Beziehung aus Ur in Chaldea. Dort kannst du nicht gedeihen. Du kannst da bei diesen Babylonier oder Chaldea, bei den Wahrsagern, Okkultisten, Spiritisten nicht gedeihen. Du musst schon deinen Weg finden. Du musst raus, am besten in die Wüste. Der erste Schritt ist, dass du zuerst raus aus Ägypten, aus diesem Diensthause, deinen Verpflichtungen, da wo du als Sklave kurz und knapp gehalten wirst von diesen Tyrannen. Also Gott muss dich zuerst rausfinden, bevor er dir dieses neue Gesetz gibt. Israel musste 3 Tage Reise weit in die Wüste hineingehen. Natürlich sind sie weitergegangen, als sie mussten, aber Gott hat sie geführt. Und erst in der Wüste wurden sie ein Volk Gottes oder das Volk Gottes. Also dein Umfeld muss geändert werden. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Wenn dein Freundeskreis Ungläubige sind, nur Sünder sind, nur Spötter sind, nur Säufer, nur Fresser sind, nur was weiß ich, Penner sind oder nur, das ist nicht dein Freundeskreis. Oder nur Pharisäer und nur Schriftgelehrten, das wird dich anstecken. Dann wirst du am Schluss auch so reden wie sie und denken wie sie und handeln wie sie. Wir färben ab. Am besten zuerst mal niemand haben, zuerst mal Gott haben und dann von Gott abfärben. Und dann nachher suchen, wo sind die Leute, die Gottesfärbung haben, den Regenbogen, die Vielfalt Gottes, die Menschen, die mit Gott im Bund sind. Aber zuerst musst du raus und dann kannst du erst rein. Deshalb hat Jesus seine Jünger aus der Welt rausgerufen, mit sich mitgenommen auf Wanderschaft, 3 Jahre lang. Sie präpariert und dann sagt er, geht hin in alle Welt. Du kannst erst der Welt dienen, wenn du aus der Welt rausgekommen bist, herausgerufen worden bist. Wenn du Abstand bekommen hast von der ganzen Sache. Du kannst auch jedes Problem nur lösen. Du musst Abstand von dem Problem bekommen. Also Gott hat mir mal gesagt oder mir ein Wort gegeben, du musst nicht die Probleme lösen, sondern du musst dich von den Problemen lösen. Und wir müssen uns von unseren Problemen lösen, was das auch immer ist. Trenn dich von deinen Problemen. Nicht, dass die Probleme, dass du den Problemen wegläufst. Nein, ich trenne mich von meinen Sorgen, trenne mich von meinen Krankheiten. Ich rede nicht mehr über die Krankheit, nicht mehr über meine Sorgen. Jetzt und dann erst mit Gott darüber geredet und erst dann, nachdem du mit Gott geredet hast, dann auf diese Probleme zugehen und sagen, jetzt, lieber Gott, wie löst man diese Sache und jene Sache? So, du kannst dein Potenzial nicht in der alten Welt, im alten Leben, im alten Zustand verwirklichen und entfalten. Du musst also da raus und dann kannst du als Ausländer ganz neu an die Sache reingehen. Denn ein Prophet im eigenen Haus gilt nichts. Das gilt für alle Bereiche. Also zuerst mal raus und dann kommst du von draußen woher, was weiß ich wohin. Sie waren alle bei Jesus gewesen. Die Jünger. Deshalb konnten sie in Vollmacht wirken, weil sie Jesus kannten und ja von ihm geschult, trainiert waren und so weiter. Du kannst in Ägypten, in der Enge, als Sklave nicht freigesetzt werden und Gott mit Vollmacht dienen. Du hast ja nichts gelernt. Aber erst wenn du mit Gott gewesen bist, da bist du belehrt worden von oben. Wenn Gott in deinem Leben ist, ich sag, wenn er ist, das ist so wichtig, dass er, wenn diese Frage beantwortet, ist Gott in meinem Leben, kenne ich Gott und kennt Gott mich, dann wirst du nicht von deiner Umwelt gelebt oder Umfeld gelebt, dann lebst du dein Leben so, wie Gott es haben will. Du bist wie ein Fremdkörper in dieser Welt und deshalb kannst du dich erst richtig entfalten. Du musst aus anderem Material, aus einem anderen Stoff sein, als die Welt ist. Du musst härter sein als das Material, das gerade bearbeitet wird. Du musst also ein Diamant sein, damit du das Metall oder Steine, die Steine schleifen kannst. Also du musst anders Material sein. Und das passiert nur im Umgang und Gemeinschaft mit Gott. Wenn du mit Gott bist, wenn Gott in deinem Leben ist, dann hat deine Umwelt dich nicht im Griff, sondern du hast deine Umwelt im Griff. Wenn du mit Gott verbunden bist, dann haben deine nicht deine Probleme dich im Griff, sondern du hast die Probleme im Griff. Und das ist ganz was anderes. Ob die Probleme dich haben oder du die Probleme im Griff hast. Dann machst du aus deinen Problemen das, was du machen möchtest. Dann gestaltest du dein Leben von innen nämlich heraus. Du lebst nach anderen Gesetzen. Also Veränderung, positive Veränderung erlebe sie auf allen Ebenen. Dein Leben braucht einen anderen Sound, einen anderen Rhythmus, eine andere Art und Weise. Wenn wir so sind wie alle anderen Menschen auch, dann ist nicht viel bei uns passiert. Wir müssen als Christen etwas anderes in uns haben, einen anderen Geist. Daniel, diese Jungs da in Babylon, sie hatten einen anderen Geist in sich. Die waren in Babylon, die waren auf dem Königshof, die lebten im Palast, aber sie hatten einen anderen Geist in sich. Und die überlebten alles. Königreiche, und die wurden gebraucht, und die haben Geschichte gemacht, weil sie einen anderen Geist haben. Menschen, die einen anderen Geist haben, die verändern die Geschichte. Aber zuerst mussten sie sich durchsetzen. Bevor sie etwas verändert, dann mussten sie sich zuerst mal behaupten. Wir essen nicht von des Königs Speise. Wir beten nicht deinen Götzen an. Wir haben eine andere Identität. Wir sind von einer anderen Rasse, von einem anderen Volk. Wenn du in Gott bist, bist du in einer anderen Welt oder lebst aus einer anderen Welt, in einer anderen Dimension. Dann bestimmt dich nicht deine Umwelt, sondern deine Innenwelt bestimmt das alles. Du hast eine andere Dynamik in deinem Leben. Dein Leben steht unter ganz anderen Vorzeichen, anderer Gestaltung, nach anderen Prinzipien. Ja, dein Leben hat einen ganz anderen Anstrich, eine andere Farbe. Nicht die Farbe dieser Welt. Deshalb sagt die Bibel, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist also sehr wichtig, wenn du deine Umwelt gestalten möchtest. Du kannst nur als Andersdenkender, als Querdenker die Sache verändern. Tut mir leid, aber es ist so. So, dein Leben muss eine andere Ordnung haben. Du musst anders organisiert sein, anders aufgebaut. Nicht nur, dass du allein bist, sondern mit dir steht noch jemand, das ist Gott. So, Veränderung auf allen Ebenen. Du solltest ein gesegnetes Leben leben, ein von Gott begnadigtes Leben leben, wo du Gott hörst und wo du Gott vertraust und wo aus dir selbst durch die Kraft Gottes etwas bewirkt wird. Das ist diese totale Veränderung, wie Gott es schenken möchte. Aus dem Saulus von Tarsus muss ein Paulus werden. Auch wenn es nur Namensänderung ist, von Hebräisch in Griechisch, aber von Saulus muss Paulus werden. Über Nacht ist da was passiert beim Paulus. Die Begegnung mit Jesus, überleg einmal, über Nacht, da begegnet Jesus und plötzlich ist aus dem Saulus Paulus, wurde von Jesus ergriffen, fand Gnade bei Gott, hat das ganze alte Gesetz seines Lebens über Bord geworfen. Seitdem versucht und bemüht er sich nicht mehr, Gott zu beeindrucken durch seine Leistungen, was er alles kann und was er alles tut und was er alles ist und wo er studiert hat. Er hat aufgehört mit der Leistungsreligion. Ich habe das studiert. Weißt du, ist ihm vollkommen egal, was er studiert hat. Jetzt ist er über Nacht neu geworden. Aus dem Pharisäer, diesem extremen Juden, wurde über Nacht ein Nachfolger Jesu, ein Heiliger. Das ist diese totale positive Veränderung. Er hat eine ganz neue Existenzbasis bekommen, von Gott gewirkt. Sein Leben verläuft jetzt nach gesegneten Bahnen, nach göttlichen Bahnen. Er lebt jetzt ein anderes Leben. Er kann beides, ich kann haben und ich kann nicht haben, ich kann sein und nicht sein. Alles ist jetzt praktisch seins. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Vorher musste er sich immer anstrengen, fleißig sein, ordentlich sein, brav sein, lieb sein, vorsichtig sein. Also alles sein musste jetzt. Und jetzt sagte ich, vermag alles. Er nimmt die Stunden, wie sie kommen. Aus dem Feind Gottes ist jetzt Freund Gottes geworden. Und Gott hatte bei ihm über Nacht alles auf den Kopf gestellt. Das ist diese positive Veränderung bei diesem Saulus von Tarsus. Und seitdem hat er eine total neue Sicht. Plötzlich, den Jesus, den er hasst, den liebt er jetzt. Und er übertrifft sogar noch in seiner Liebe sämtliche Aposteln, vor allem was Geistesgaben anbelangt. Er sagt, ich bete mehr in Zungen wie die anderen alle zusammen. Also du siehst also diese Erfülltsein von Gott. Wenn Gott einen umkrempelt, dann ist er umgekrempelt. Aber wenn jemand dressiert und trainiert, dann mach so und so weiter, dann ist er höchstens ein dressierter Christ. Aber Gott will uns nicht dressiert. Ein Jude kann dressiert werden. Ein Buddhist oder Muslim kann dressiert werden zu irgendetwas. Aber Christus verändert uns von innen heraus. In Galater 2 beschreibt es sein, was tatsächlich passiert ist, wie diese Veränderung auf allen Gebieten seines Lebens stattgefunden hat. Er hat Jesus gesehen, nur Bruchteilen von Sekunden. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das hat ihn überzeugt. Er hat mit ihm geredet. Wenn du mit Jesus geredet hast, wirst du verändert, egal was du vorher warst. Seitdem lebt Christus in ihm. Seitdem hat sein Leben eine total andere Ausrichtung. Und seitdem geht er auf einem anderen Weg und dient Gott. Seitdem will er mit seiner alten Vergangenheit nichts mehr zu tun haben. Ich achte alles wie Kot. Das ist ein schönes deutsches Wort. Aber da ist noch schlimmer gesagt als das. Und sein größter Gegner ist sein liebster Arbeitgeber. Er folgt ihm mit Begeisterung. Mit der Begegnung mit Jesus begann sein neues Leben. Hat ein stabiles Fundament bekommen, unerschütterlich. Eine totale Veränderung. Und es ist ein Unterschied, auf was für einen Boden du dein Haus baust. Auf dem Fels oder auf Sand. Also eine totale Veränderung. Er baut sein Haus nicht mehr auf die Vergangenheit, was früher war, sondern auf die Offenbarung, die Gott ihm geschenkt hat. Und für mich persönlich ist Pfingsten eine der größten Revolutionen, die je gegeben hat. Was aus diesen paar mickrigen, versprengten, eingeschüchterten Jünger Jesu passierte. Pfingsten ist so eine Explosion der Kraft Gottes und so eine Veränderung auf allen Ebenen. Als sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, Apostelgeschichte 2, plötzlich stehen sie auf, reißen die Fenster auf, gehen auf den Balkon und predigen, dieser Jesus ist der, den ihr gekreuzigt habt. Die Jünger hätten so nicht mehr weitermachen können wie bisher. Aber der Heilige Geist kam in ihr Leben und sie explodierten. Sie brauchten das Kommen des Heiligen Geistes, diese Wiederbelebung und diese Offenbarung, die Gott ihnen gab, dass sie plötzlich in anderen Sprachen sprachen, diese gewaltige Erfahrung machten. Und zuerst schnatterten sie, ja, was ist das, Petrus? Was redest du für Blödsinn? Ich verstehe dich gar nicht. Aber weißt du, was sie dann gemacht haben? Aus diesem Nicht-Verstehen, Nicht-Können und so weiter, aus ihrer Unfähigkeit, gingen sie auf die Straße. Jetzt reden sie auf der Straße noch so weiter, wie sie dort auf dem Söller gemacht haben. Und der Heilige Geist bringt etwas zum Vorschein, was sie selbst nicht konnten, selbst wenn sie es gewollt hätten. Verstehst du, sie hätten gerne Lateinisch gesprochen oder was weiß ich, welche Sprache auch immer. Es waren ja einfach ungelehrte Leute, Fischersleute waren das. Aber plötzlich stehen diese Menschen voller Kraft, voller Dynamik, weil der Heilige Geist Wohnung bei ihnen bezogen hat. Veränderung auf allen Ebenen. Vom König Saul heißt es einmal, als der Geist Gottes über ihn kam, wurde er ein anderer Mann. Du willst ein anderer Mensch werden. Du quälst dich, mühst dich ab, kasteist dich, viele kasteien sich. Weißt du, die möchten ins Kloster gehen, die wollen alles ablegen, nichts sehen, nichts riechen, nichts schmecken. Im Altertum, oder was heißt im Altertum, in der Antike, haben sie sogar einige Kirchenväter sich kastriert, damit sie ja sexuell nicht mehr angefochten werden, aber die Sünde ist nicht mit Kastrieren beseitigt worden. Die Sünde sitzt, oder die Gier, die Lust sitzt im Herzen und nicht irgendwo anders. Deshalb, der Heilige Geist muss über einen kommen. Und da brauchst du dich nicht kastrieren und verstümmeln und beschneiden oder was auch immer. Der Heilige Geist kommt zu den Aposteln, verwandelt sie in das Bild Jesu. Sie werden Heilige, aus Feiglingen werden Helden, aus Versager werden Gewinner. Wenn der Heilige Geist über dich kommt, bist du auf der Welle des Gewinnens, des Erfolgs, wie das auch immer aussieht. Aus Traurige werden Fröhliche, aus Geistlose werden Geistliche. Weißt du, dann, du musst nicht einmal Theologie studieren, plötzlich bist du ein Geistlicher. Petrus als Geistlicher. Verstehst? Von wegen Laien. Er ist ein Geistlicher, weil er den Geist Gottes hat. Was nützt es, den ganzen Geistlichen heutzutage, die Theologie studiert haben und die haben den Geist Gottes nicht? Die sind ungeistliche Geistliche. Aber Petrus war ein Geistlicher, der sprach und es ging denen durchs Herz. Der Heilige Geist ist die Anlage Gottes in uns, also Veränderung auf allen Ebenen. Wenn der Geist Gottes kommt, bist du ein anderer Mann, eine andere Frau. Du kannst alles, bist zu allem fähig. Du kannst aufs Missionsfeld gehen. Eigentlich normale Leute, normale Deutsche können nicht aufs Missionsfeld gehen. Die müssen schon so dressiert und trainiert und geschult werden, ja, dass sie so überhaupt nach Afghanistan geschickt werden können und dort versagen sie. Dort sind sie nur in der Kaserne sicher, sonst woanders nicht. Die Leute können nicht umgehen mit dem Mann und der Frau auf der Straße. Verstehst du, was ich sagen will? Da nützt nicht die Bundeswehr und die Dressur und der Training und du brauchst eine Spezialausbildung, dass du mit den Afghanen Afghanisch reden kannst, dass du mit den Perser Persisch reden kannst, mit den Afrikanern Afrikanisch reden kannst, mit den Chinesen Chinesisch reden kannst und so weiter. Du plötzlich, sie verstehen jeder die Worte Gottes, die großen Taten Gottes in ihrer eigenen Sprache. Paulus sagt, ich bin allen geworden, der kann mit den Juden reden, der kann auch mit den Griechen sprechen. Und das ist ein Kunststück, was nur der Heilige Geist in einem fertig bringt, dann kannst du mit dem bösen, stressigen Chef reden und besänftigen und kannst diesen lahmarschigen und faulen und trägen Menschen sprechen und denen wieder Pep geben und so einen Schubs geben und sagen, du, Kopf hoch, es geht vorwärts, wir gehen weiter. Gott hat sein ganzes Kapital, was er hatte, alles in dir und mir, in uns Menschen investiert. Er sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Wir müssen den nur empfangen. Pfingsten war eine ganz gewaltige Revolution von Gott für die Gemeinde, für die Jünger. Was wären die Apostel ohne den Heiligen Geist? Mal die mal aus. Also Veränderung auf allen Ebenen. Und das haben sie erlebt. Die waren auf dem Söller zusammen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie haben miteinander gebetet und plötzlich gab es einen Knall und plötzlich waren sie draußen. Der Heilige Geist kam, um die Jünger in Jesu Bild zu verwandeln, sie anders zu machen, befähigt, die Welt zu gestalten. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben kommt, bist du befähigt, deine Umwelt zu gestalten. Dann sagst du, das Bild kommt dahin, das kommt dahin. Du beginnst kreativ zu werden. Du bringst Ordnung in dein Leben. Und nicht nur, dass du in deinem Leben jetzt Ordnung bringst, ist so billig und zu wenig. Du bringst sogar Ordnung im Leben anderer Menschen. Du hilfst anderen Menschen zur Freude. Du baust andere auf, nicht nur, dass du aufgebaut worden bist, sondern der Heilige Geist befähigt dich, anderen zu dienen. Und du kannst über dich selbst hinauswachsen. Das ist das Gewaltige dabei, was der Heilige Geist fertigbringt. Veränderung auf allen Ebenen, dieses Positive. Und weißt du, während du hilfst, erlebst du das Wunder an dir. Mensch, mir wird's geholfen. Wenn ich für jemanden bete, wird für mich auch gebetet. Wenn ich jemanden segne, wird für mich auch gesegnet. Weißt du, das Geben und Nehmen, du erlebst plötzlich das Geben und Nehmen. Du ermutigst jemanden und jemand ermutigt dich wieder. Wir wären also befähigt, die Werke Jesu zu tun oder die Sache Jesu weiterzutreiben. Und die Sache Jesus weiterzutreiben ist nicht nur predigen und hier vorne stehen oder singen oder was weiß ich, Gemeinde oder Kirche oder Religion spielen. Nein, das Werk Jesu zu tun ist, er zog herum und hat Gutes und Wohlgetan. Wohltun ist eigentlich das Werk Jesu. Menschen zu finden, denen man wohltun kann. Also angucken, dass du bei dem ist was schief, dann gerade wiegen. Das geknickte Rohr nicht abbrechen, sondern erst recht, dass man einfach die Geknickten sucht. Wo ist jemand geknickt? Und die versucht man da wieder gerade zu biegen, wieder zu helfen, stabilisiert man und man hilft. Also das ist das Werk Jesu zu tun. Jesus zog umher und hat die Menschen befreit, die vom Satan überwältigt waren, die fix und fertig waren, die nicht mehr weiter konnten und nicht mehr weiter wussten. Das ist also das Werk Jesu zu tun, das Reich Gottes zu bauen, Menschen auf die Beine zu stellen, damit sie selber leben können, Hilfe zur Selbsthilfe weiterzugeben. Nicht einfach füttern, Fische geben. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern den Menschen einen Angelhaken geben und zeigen, so mach mal, einen Regenwurm ranhängen und dann rausschmeißen, wir fangen Fischen. Oder wir gehen fischen. Und dann zeigst du, wie man Fische fängt und wenn man Fische ausnimmt und wie man Fische bratet oder grillt oder was auch immer ist. Das ist das Werk Jesu. Jesus hat nicht die ganze Arbeit getan, er hat immer nur ein Wunder gewirkt. Und diese Wunder sollten dann fortgesetzt werden. Er hat gezeigt, wie man Brote vermehrt, so solltest du auch. Vielleicht besuchst du jemanden, du bist selbst ein Hartz-IV-Empfänger, du hast selbst nicht viel und du bist vielleicht ein Rentner oder was auch immer. Da gehst du hin und sagst, du, ich habe auch nicht viel Geld. Aber aufs Geld kommt nicht an. Ich weiß, jemand kann Brot vermehren. Und dann, wir werden Brotvermehrung machen. Probier's mal, Brotvermehrung. Wie macht man Brotvermehrung? Weißt du, wir glauben an den lieben Gott. Aber vergiss, was wir glauben, das ist nur, hatte in der Zeitung haben wir davon gelesen vielleicht. Also wir haben in der Bibel gelesen, ja, wir glauben das. Aber wir sollten das, was in der Bibel drin steht, umsetzen. Das ist, was Gott will. Veränderung auf allen Gebieten. Die Bibel ist dazu da, ausgelebt zu werden. Nicht nur gelesen zu werden und zu bewundern werden oder geküsst zu werden. Das ist nicht der Sinn der Sache. Die Bibel muss ausgelebt werden. Und jetzt, da ist irgendwo ein Brotmangel. 3 Tage hören schon die Leute die Andacht und Predigt und gehen nicht mehr nach Hause. Aber jetzt werden wir Brotvermehrung machen oder irgendwas anderes. Lass uns daran an die Arbeit gehen und gucken, was wir machen können. Der Heilige Geist ist es, was uns die Türen zum Himmel aufmacht, verklärt uns Jesus, versetzt uns an himmlische Orte. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Plötzlich sind wir so überwältigt, so zuversichtlich. Und diese Veränderung, weißt du, du merkst ganz schnell, ob ein Mensch Zuversicht hat, Hoffnung ist, ob er optimistisch ist oder pessimistisch ist. Und der Heilige Geist macht dich zum Optimisten. Du sagst, ich glaube, ich kann es glauben, auch wenn ich nichts sehe, ich kann glauben, es wird morgen regnen. Auch wenn die Großwetterlage so und so ist, ich glaube an die Wunder Gottes. Weißt du, das ist nämlich die Umsetzung des Glaubens. Wahre Christen, erfüllt vom Heiligen Geist, sind immer Optimisten. Sie sagen, nein, das wird nicht, wir können nicht, also wir brauchen uns gar nicht bemühen. Das ist vom Teufel. Gott will, dass das, was du in deinem Herzen empfangen hast, auch umsetzt. Dazu ist der Heilige Geist gekommen, als unser Helfer, als unser Beistand. Also Veränderung auf allen Gebieten. Und heutzutage sind Menschen gefragt mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Optimismus. Und diese Menschen haben Ausstrahlung, die optimistisch sind, die glauben, mit Gott werden wir Taten tun. Mit Gott werden wir das Feld behalten oder einnehmen. Mit Gott werden wir die Stadt einnehmen, wie Jericho. Mit Gott werden wir die Riesen schlagen. Ich denke nur an diese beiden, Josua und Kaleb. Die haben die ganze Situation verändert. Sie haben geglaubt, Gott kann. Und Gott wird das tun. Und sie haben nicht zurückgeschaut, sondern sie haben vorwärts geschaut. Durch den Heiligen Geist bekommen wir die Qualität Gottes, also Veränderung auf allen Gebieten. Plötzlich sind wir von Gott erfüllt. Von seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Plötzlich tragen wir die Wesenszüge Gottes an uns. Und da erfüllt sich, was die Schlange gesagt hat dort im Garten Eden. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist, weißt du, der Teufel wusste schon ganz genau, was da passiert. Wenn die Gott gehorchen, wenn sie auf Gottes Wort hören, wenn sie Gottes Wort beherzigen, sie werden sein wie Gott. Das war im Programm angelegt. Das war die Urbestimmung für uns alle. Ihr werdet sein wie Gott. Und zwar nicht von dir aus, sondern durch die Einwirkung Gottes, wenn du reif geworden bist, wenn du mündig geworden bist, wenn du erwachsen geworden bist, wenn du erfüllt worden bist mit dem Heiligen Geist, dann wirst du so reden wie Gott. Es werde Licht. Weißt du, du wirst ganz anders dastehen. Ich bin jetzt gerade beim Johannesevangelium. Ich mache meine Bibelarbeit. Beim Johannesevangelium, da bin ich gerade bei Johannes 1, Vers 1, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so weiter, in diesem Prolog. Und mir ist eins groß geworden. Und Gott, also die Schöpfung, was ist in der Schöpfung passiert? Gott hat nichts Neues geschaffen in der neuen Schöpfung. Also was unsere Schöpfung, was wir hier sehen, da heißt es, nur Gott schied Licht und Finsternis, Gott schied das. Und er sagte, es werde Licht. Eigentlich, richtig übersetzt müsste, der erste Vers der Bibel, 1. Mose 1, Vers 1, müsste richtig übersetzt heißen, und Gott schied und Gott trennte Himmel von der Erde. Gott schied Himmel und Erde. Denn das Ganze geht in diese Richtung, Gott hat die Erde den Menschen überlassen. Oder eigentlich ist den Satan verdammt in die Finsternis und so weiter. Und jetzt sind wir gefordert, aus dieser Erde, aus dem Nichts etwas zu werden. Gott schied. Und wir, eigentlich unsere ganze Aufgabe, dein und mein Auftrag als Christ, ist nichts anderes, wie sich scheiden. Sich trennen, trennen von Sünde, trennen vom Negativen, trennen vom Zweifel, trennen vom Unglauben. Ich muss mich nur trennen von dem gottlosen Zeugs, von den Spöttern und Sündern. Ich muss mich nur trennen. Und je mehr ich mich trenne von dieser Welt, desto mehr verändere ich mich. Die Veränderung geschah eigentlich in der Schöpfung und kreativ, dass das Wesentliche vom Unwesentlichen, das Gute vom Schlechten, dass es immer getrennt wird. Und dann kommt wieder der Himmel, dein Wille geschehe auf Erden, wie er bereits im Himmel geschieht und umgesetzt wird. Und dann nehme ich den Willen Gottes und dem, was sich jetzt herauskristallisiert hat. Und das ist eigentlich dieser Schöpfung, der Wille Gottes ist kristallisieren. Ich kristallisiere etwas heraus. Das göttliche Leben, das Gott hineingelegt hat, eigentlich haben wollte, aber durch den Sündenfall verdorben wurde. Fall Luzifers liegt in der Ewigkeit irgendwo. Und so, jetzt kristallisiere ich das Optimale aus meinem Leben. Und plötzlich so ein Kristall, so ein Bergkristall, etwas ganz Wundervolles und Wunderbares, plötzlich ist es da. Und es liegt an dir und mir, ob wir bereit sind, uns zu trennen. Bist du bereit, von einem bestimmten negativen Ding in deinem Leben zu trennen, zu verändern? Gott will dich verändern, aber du musst sagen, ja. Und solange du sagst, nee, das gebe ich nicht auf, ist mir viel zu schön, das mag ich, kannst du dich nicht groß verändern. Der Wille Gottes ist deine Veränderung. Und zwar auf allen Gebieten. Wenn du dem Herrn oder dem Teufel, wem du den kleinen Finger gibst. Und es fängt ganz klein an. Gott fängt ganz klein an, es werde. Es werde Licht. Du bekommst wie bei einer Sache Licht und schon musst du dich entscheiden, das oder das. Licht oder Finsternis. Und dann gibt Gott wieder Licht. Entweder Himmel, also Wolken, Meer oder die Erde. Und dann muss wieder trennen, muss Tag und Nacht, plötzlich wird Tag und Nacht getrennt. Also wir sind ständig im ersten großen Prozess des Werdens, bevor wir Menschen werden, am sechsten Tag, zur letzten Stunde, bevor wir Menschen werden, es nur scheiden, nur trennen und nur hervorbringen, das, was in der Erde schon längst da ist, vorhanden ist, ist nicht keine neue Schöpfung. Nur der Mensch ist eine neue Schöpfung. Und das in die Erde bringe hervor. Aber zuerst mal trennen, scheiden, lösen. Deshalb, was ihr löst, ist gelöst und was ihr bindet, ist gebunden. Das ist unser Auftrag der Veränderung. Plötzlich merkst du, ich habe mich gelöst von den Sachen. Und für mich war es auch eine große Arbeit. Ich habe gedacht, ich kann gar nicht leben. Ich habe alle meine Freunde aufgegeben als Christ. Und meine ganzen Saufbrüder und was da auch alles waren. Und Kumpanen und Partyleute. Ich habe gesagt, nee, jetzt bin ich Christ geworden. Ich kann das alles nicht mehr mitmachen. Und habe mich distanziert. Ja, warte, das ist alles nur Strohfeuer. Und die haben mir alles prophezeit, das ist bei mir alles nur Strohfeuer. Aber der liebe Gott hat so viel Stroh, dass er über fast 45 Jahre mit Stroh heizt bei mir. Also, alles Strohfeuer. Aber ich habe mich getrennt. Es war zuerst im ersten Augenblick, habe ich gesagt, wie geht's jetzt weiter? Und ich war in einer Gemeinde, wo lauter alte Herren da waren. Ich war der einzige Jugendliche. In Bayern ja zuerst mal, bevor ich die andere Gemeinde dann kennenlernte. Weißt du, aber Gott hat mir dann Freunde, andere Menschen gegeben, aber zuerst mal war es trennen. Und ich bin froh, wenn ich heute alle meine Freunde anschaue, wenn ich manchmal gucke mal, denke mal, wo ist der und was macht der und wie geht's mit dem und so weiter. Die meisten gibt's gar nicht mehr. Aber ich lebe immer noch. Und Gott ist mit mir. Nicht, dass ich besser wäre. Aber eigentlich bin Gott dankbar, dass Gott mir begegnet ist und dass ich den Mut hatte, die Zivilcourage hatte, mich von bestimmten Sachen zu trennen. Ich wäre heute nicht hier, wo ich bin, wenn ich an diesen Sachen festgehalten hätte. Nein, das kann ich. Und ich habe gedacht, wie kann man damit leben, ohne dem Leben. Aber ich habe festgestellt, man kann es sehr gut damit leben. Und Gott ergänzt, Gott entschädigt. Was wir hier um Jesu Willen aufgeben, das kriegen wir hundertfältig wieder auf irgendeine Art und Weise. Freunde, Brüder, Schwestern, Mütter, Väter, liebe Menschen. Du musst nicht unbedingt die denken, dass die Christen, alle Christen sind gut. Nein, ich möchte auch hier noch eine Wahrheit sagen, nicht alle Christen sind gut, weil nicht alle Christen christlich sind. Also ich möchte auch vor christlichen Christen warnen, die nur dem Namen nach Christen sind, aber die erste Liebe zu Gott nicht haben. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Mensch die erste Liebe zu Gott hat oder nicht. Wenn diese erste Liebe nicht da ist, das sind auch die christlichen Christen Heuchler. Die tun so, als ob. Aber du merkst, du beißt dich an diesen die Zähne aus. Da ist nicht viel. Deshalb, du musst auch fragen, ich möchte Brüder und Schwestern haben, die in Christus sind, die Christus in sich haben, die voll Heiligen Geistes sind, die die Liebe Gottes in sich tragen. Und weißt du, die werden nicht mich bedrohen und die werden mich nicht in Gefahr bringen und die werden mich nicht ausnehmen und ausnützen. Aber so viele falsche Christen benutzen einen und missbrauchen einen und quetschen das Letzte aus dir raus. Das ist nicht die Veränderung. Die Veränderung ist, du stehst hier und du schaust auf Gott und dann sorgt Gott für deine Freundschaft, deine Beziehung, deine Verwandtschaft und er entschädigt dich. Weißt du, Gott muss uns verändern. Die Veränderung muss durch Gott passieren in unserem Leben. Und Gott ist der Hinzutat zu der Gemeinde, die gläubig wurden. Also nicht alle Pharisäer, die dann kamen. Da hat Johannes gesagt, ihr Otterngezüchte, wird euch geboten, dem Zorn Gottes zu entfliehen. Es lassen sich so viele Pharisäer und Schriftgelehrten taufen, wie damals beim Johannes. Aber damals hatte Johannes es abgewiesen. Was wäre passiert mit all den Leuten, die sich damals von diesen Ottern gezüchtet hätte taufen lassen können? Die Gemeinde wäre, die Jüngerschaft wäre katastrophal. Aber er hat gesagt, nein, werde euch geboten und Veränderung. Zuerst mal die Veränderung des Herzens. Und du siehst, was Johannes getan hat. Johannes hat gesagt, hork, wenn du dich taufen lassen willst, du musst deine Sünden bekennen. Was ist deine Sünde? Wer seine Sünde nicht bekennt, und das heißt, wer nicht zu seinem Leben steht, der braucht auch nicht getauft werden. Wenn er sich getauft hat, dann ist es nur ein Übertünchter. Und innen drin noch voller Ungeziefer und Totengebeine geblieben. Das ist keine Veränderung. Gott will Veränderung auf allen Gebieten unseres Lebens, so dass auch die ganze Gruft ausgeräumt ist. Dass man nicht nur ein übertünchtes, fromm, religiös, scheinheilig, selbstgerecht. Wenn du wahres Kind Gottes bist, kannst du nicht mehr selbstgerecht sein. Du weißt, in mir wohnt nichts Gutes. Wenn du das sagen kannst und dir traust, das zu sagen, in mir wohnt nichts Gutes, dann bist du echt. Aber wenn du sagst, na, ich bin vollkommen, also weißt die da draußen und die sind, ich bin ein Edler, ein Adliger. Wir mangeln allzumal des Ruhmes bei Gott. Und wenn wir das begriffen haben, dann sind wir demütig und dann können wir auch den Bruder akzeptieren und die Schwester akzeptieren, die daneben steht, die auch da ist. Und dann mit solchen Leuten kannst du durchs Leben gehen, die anderen kannst vergessen. Veränderung auf allen Gebieten. Das innere Leben muss verändert werden. Nicht, dass wir übertüncht sind, so fromm. Ach, guck mal, wie der betet. Das Beten macht nichts. Die Pharisäer beten stundenlang und beten sogar an jeder Straßenkreuzung. Das Beten macht noch lang nicht zum Christen. Oder Bibellesen macht auch noch niemand zum Christen. Was glaubst du, wie Adolf Hitler Ostpreußen erobert hat? Der hat in seinem Jackett das Neue Testament gehabt und hat rausgeguckt, Neues Testament. Und da kommt so Diakonisse, sieht das und erzählt im Mutterhaus, ach, unser Adolf liest auch das Neue Testament. Kann gar nicht so schlimm sein. Also wir wählen Adolf. Du siehst, als jemand, wo die Bibel liest, ist noch lang nicht fromm. Der Teufel liest auch die Bibel und der kann sie sogar auswendig. Also, das Leben muss stimmen. Veränderung auf allen Gebieten muss stattgefunden haben. Und das ist beim Teufel nicht der Fall gewesen, dass er sich verändert hat. Der wollte sich gar nicht verändern. Der wollte derselbe bleiben und spielt weiter die Religion, wie er gespielt hat bisher. Es ist so wichtig. Veränderung auf allen Gebieten. Von Scheitel bis zur Sohle. Und alle Organe, alles muss stimmen. Hände müssen stimmen, Ohren müssen stimmen, Augen müssen stimmen. Alle müssen auf Christus fixiert und ausgerichtet sein. Das ist die totale Veränderung an Seele, Geist und Leib. Deine Seele, lobe den Herrn, meine Seele. Dass du Gott lobst, auch wenn niemand lobt Gott. Und auch wenn nichts zu loben ist, dass du Gott trotzdem lobst. Das ist, lobe den Herrn, meine Seele. Und dann mein Geist freut sich an Gott, an dem Herrn, dass mein Geist auf Gott fixiert ist, von Gott lebt, mein Geist durchdrungen ist von Gottes Geist, dass ich nicht mehr weiß, was mein Geist oder war Gottes Geist. Weißt du, wenn du so von Gott erfüllt wirst, was du nicht mehr weißt, bin ich's oder ist es Gott? Also mir geht es manchmal so, wenn ich so voll in der Gegenwart Gottes bin, dann weiß ich nicht mehr, bin ich's oder ist es Gott? Und ich bin beim Johannes noch, bei diesem Johannes-Evangelium. Und Johannes in seinem ganzen Evangelium, du weißt nicht mehr, redet jetzt Jesus oder ist Johannes, der so redet? Also dieses verquickt, dieses Verwobensein. Du weißt nicht mehr genau, spricht jetzt Johannes oder spricht jetzt Jesus? Wessen Worte sind es jetzt? Und das ist das Schöne am Johannes-Evangelium, weil Johannes an Jesu Brust lag. Du weißt nicht mehr genau, ist es Johannes oder ist es Jesus? totale Veränderung. Je mehr du mit dem Heiland umgehst, desto weniger weißt du, bin ich's oder ist Jesus. Wir sind eine Einheit. Auf allen Ebenen. Seele, Geist und Leib. Also, als ich hier auf dem Breitscheidplatz predigte, ich habe niemanden gehabt, war ganz allein mit Gott, ein paar Geschwister zwar, die herumstanden, aber die Berliner Morgenpost und Sender Freies Berlin, die haben verkündigt, sie müssen unbedingt am Breitscheidplatz gehen, dort predigt einer, als wenn der liebe Gott selber spricht. Warum? Ich habe keine Gemeinde gehabt, für mich war es einfach, ich habe nichts zu verlieren gehabt. Mir war es auch egal, ich konnte mich auch nicht blamieren, weil ich niemanden kannte. Ich habe gesagt, so Geschwister, wer jetzt geheilt werden möchte, kommen Sie nach vorne, bitte näher, ich bete für Sie. Und wenn ich mit einem angefangen habe zu beten, haben Sie auf dem Breitscheidplatz plötzlich noch ein paar andere hinzugestellt. Bitte können Sie für mich auch beten. Und wir haben auf der Straße gebetet, manchmal sogar hingekniet. Weißt du, du brauchst nicht viel, du musst nur mit Gott eins sein, dann kannst du alles. Nur die Verbindung mit Gott. Und wir, deshalb die Salbung ist es, was dich doch verändert. Ich könnte noch eine Stunde anhängen, aber lass uns mal das alles behalten. Die Kraft Gottes ist, die uns verändert. Der Geist Gottes wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet von mir reden, ihr werdet mich repräsentieren, ihr werdet so sprechen, wie ich spreche und so dienen, wie ich diene und so handeln, wie ich handle. Die Kraft Gottes wird auf euch kommen. Also wenn die Kraft Gottes auf dir, deinem Leben kommt und wenn du die Kraft Gottes entdeckt hast, das haut dich um. Das haut dich um. Du bist auf den Kopf gestellt. Die Welt um dich herum steht Kopf. Die versteht dich nicht, weil du Gott verstehst. Lass uns aufstehen und lass uns mit Gott reden. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du deinen Geist uns schickst und dass dein Heiliger Geist heute Menschen dient. Halleluja. Vater, du möchtest Menschen verändern auf allen Ebenen. Seele, Geist und Leib. Dass jeder Einzelne plötzlich sich bei dir wiederfindet, in deinem Schoß, dass er sich wiederfindet in deinen Armen, in deiner Gegenwart, in deiner Herrlichkeit im Himmel. Dazu sind wir bestimmt und berufen und dass wir mehr und mehr uns kristallisieren, mehr und mehr trennen von dem, was nicht göttlich ist. Das ist die große Veränderung, dass wir Nein sagen, ganz bewusst Nein sagen und ganz bewusst Ja zu dir sagen. Wir können nicht nur Nein sagen, wenn wir Nein sagen, müssen wir auch Ja sagen. Nein zum einen und Ja zum anderen. Wir können nicht zwei Herren dienen. Das ist diese Kristallation in unserem Leben. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist schenkst, dass die alten, trockenen, dürren Blätter von unserem Leben von selbst abfallen. Wir kämpfen manchmal und bemühen uns mit unseren Untugenden. Wir wollen sie alle ablegen. Wir möchten heilig sein. Wir möchten dir wohlgefällig sein. Aber ohne deinen Geist geht es nicht. Heiliger Geist, komm jetzt auf uns. Berühre uns, salbe uns. Räume in unserem Leben ganz auf, so dass wir die Ordnung Gottes in uns haben. Heute Nachmittag soll eine Stunde sein der Begegnung und der Gnade, der Heimsuchung Gottes, wo der Vater uns ganz besonders bedient, wie der verlorene Sohn, bringt das beste Kleid, bringt den Ring, setzt ihn wieder ein. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Veränderung auf allen Gebieten. Wir wollen nicht mehr dieselben sein. Lass uns zusammen sagen, himmlischer Vater, wir wollen ein anderes Leben, ein erfülltes Leben, ein gesegnetes Leben, ein volles Leben. So wie dieser Junge, der nach Hause kam. Ich will ein Sohn meines Vaters sein und dem Vater dienen mit Freuden. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns zu Söhne und Töchter Gottes machst. Halleluja. Preis Gott. Preise Gott jetzt und bete ihn an. Gott hat dich zu Sohn und Tochter gemacht. Du bist sein Eigentum. Das ist eine große Veränderung. Herrschaftswechsel in deinem Leben. Die Taufe war ein Schritt, aber das ist noch was Größeres, jeden Tag sich neu zu entscheiden. Ich diene dem Herrn, meinem König. Ich habe einen herrlichen König, den einzig erkenne ich nur an. Danke, Jesus, für diese Mittagsstunde und segne alle, die da sind. Wenn jemand krank und schwach ist, Herr, du zeigst ihm, was er tun kann, um die Schwachheit zu überwinden. Du segnest jeden Einzelnen, der sich segnen lässt jetzt. Vater, ich danke dir. Halleluja. Gelobt sei der Name Gottes. Amen.